Schön, dass du da bist, hier im Podcast Masterclass of Mind, dein Podcast im Namen der Liebe und rund um das Thema Beziehung. Hier erhältst du alle wertvollen Tipps und Tools, die du benötigst, um eine gesunde und glückliche Partnerschaft zu führen. Mein Name ist Martina Barmesberger, dein Coach hier in diesem Podcast. Und ich habe heute wieder einen ganz besonderen Interviewgast eingeladen, den lieben Paul Josef Schmidt. Paul ist Experte für Selbstbestimmung und ich habe ihn in diesen Podcast eingeladen, weil wir über das Thema Selbstwert sprechen wollen. Und ich wollte den lieben Paul dazu interviewen, weil ich denke, dass er sehr wertvolle Tipps für uns alle hier haben wird. Und stell dich doch einmal kurz vor, lieber Paul.
Ja, vielen Dank auch von meiner Stelle. Schön dabei sein zu dürfen in dem tollen Podcast. Wie du schon richtig gesagt hast, mein Name ist Paul Josef Schmidt. Ich bin jetzt, Stand heute, 36 Jahre alt, zweifacher Vater, glücklich verheiratet seit 18 Jahren. Wow. Und habe über das Thema Selbstwert sehr viel zu berichten, weil ich auch selbst da durchgegangen bin. Und ich denke, wir kommen im Verlauf des Gesprächs noch auf die Details, aber das jetzt mal so als Einstieg.
Ja, stell dich doch einmal kurz vor, du hast ein ganz neues Projekt rausgebracht, was ich unheimlich spannend finde und erzähl doch einmal kurz darüber.
Ja, sehr gerne. Also das ganze Ding nennt sich das Destiny-Projekt, also Destiny im Sinne von Bestimmung, finde deine Bestimmung. Und ja, das war ein Verpuppungsstadium, wie ich wirklich auch in die Selbstständigkeit gekommen bin. Ich bin ja auch psychologischer Berater mittlerweile. Und habe einen Weg gesucht, wie man quasi den Menschen helfen kann, ohne ihnen aber zu sagen, tu dies, tu das, tu jenes, weil das, jeder Mensch ist individuell. Das heißt, ich möchte niemandem einen Fisch geben, sondern ich möchte den Menschen zeigen, wie man angelt. Ja, also wie man selbst sich in die Lage versetzen kann, seine Bestimmung zu finden oder was man im Leben tun möchte. Weil ich auch an diesem Punkt mal war und war da sehr verloren und wäre froh gewesen, es hätte eine Anleitung gegeben, die mich da ein bisschen an die Hand genommen hätte. Hätte mir viele Jahre wahrscheinlich erspart und vielleicht hätte ich noch ein paar Haare übrig sogar, wer weiß. Ja, aber jetzt ist es da, es ist mein Herzensprojekt, es ist eine Online-Academy mit mittlerweile über 12 Stunden Videoinhalt. Wow. Verschiedene Säulen, also der Untertitel ist ja die 8 Säulen des Erfolges und da gehen wir vielleicht noch kurz drauf ein später, was ich unter Erfolg verstehe, es hat nämlich wenig mit dem Lamborghini zu tun. Es geht einfach nur darum, welche Bereiche man alle mal betrachten darf, um sich wirklich selbst zu entwickeln. Da sind so Dinge dabei wie Stressmanagement, aber auch das Umfeld und da haben wir das letzte Mal drüber gesprochen, auch das Thema Geld zum Beispiel. Ja? Also wirklich ein allumfassendes Kompendium und da sind ja auch Fachbeiträge von anderen Experten drin. Ne? Aber und hier kommt ja auch noch einer. Ne?
Namen möchtest du noch nicht nennen.
Ich kann auch Namen nennen, also da sind wirklich ganz große Namen dabei, wie zum Beispiel David Schibilski, falls den jemand kennt, also das ist der Online-Marketing-Guru. Da sind aber auch Menschen dabei aus der Finanzbranche, da ist ein super guter Kollege von mir dabei, der Frank Ewerle. Also auch Persönlichkeiten, die sich irgendwo selbstständig gemacht haben, die auch einen schwierigen Weg irgendwo hatten und die da auch ihren Input geben, damit es nicht nur so aus meiner Sicht irgendwie ist, die hoffentlich schon sehr neutral ist und sehr objektiv, aber ist ja immer gut, wenn man von außen auch noch ein bisschen Input bekommt.
Wow, das hört sich richtig gut an. Und das war ja sicherlich nicht immer so in deinem Leben, dass du auch so reflektiert warst, so nach vorne geprescht bist, sondern es gab ja sicherlich auch bei dir einen Punkt, wo es eine komplette Wendung genommen hat, dein Leben, oder?
Ja, also das ist eigentlich das, ja, das Einzige, was ich bereue so ein bisschen an dem Mensch ist, dass du erstmal so viel Leidensdruck aufbauen musst, um wirklich was zu tun, um wirklich nachhaltig was zu tun. So war es bei mir auch. Über mehrere Stadien weg, also wirklich über Jahre hinweg, wo es ja was aufgebaut hat. bis ich dann 2016 war, es dann wirklich auch ein Burnout hatte. Also da war dann alles vorbei. Da war dann schon die Depression, war schon die Vorstufe davon. Mhm. Großes Übergewicht, ja, also 117 Kilo damals, ne, beim knappen 1,80 Meter ist das viel zu viel eigentlich für einen gesunden Körper, für mich. Starke Migräne, mehrmals pro Woche. Zu der Zeit kam aber wirklich alles zusammen. Also da war beruflich, war ich stark eingebunden, damals noch als Wirtschaftsingenieur, also klassisches Angestelltenverhältnis, 9-to-5. Und wenn du so ein Mensch bist wie ich, der auch irgendwo eine hohe Berufsehre hat oder auch einen hohen Anspruch an sich selbst, solche Menschen neigen ja auch dazu, mehr zu geben. Ja? Oder dann machst du eine Überstunde, dann gehst du den Samstag. Also ich hatte mein Spitzenjahr waren, glaube ich, 26 Samstage von 52 Wochen, also ein halbes Jahr quasi. Und aber trotzdem merkst du, persönlich entwickelst du dich eher zurück als vor. Trotz, dass du dich immer mehr anstrengst und immer mehr anstrengst, dann kommt der körperliche Schmerz dazu. Und was ich damals noch nicht gemerkt habe, du fängst an, alles zu betäuben. Ne? Also die innere Stimme, das wird alles unterdrückt, wenn man schon die Kraft nicht mehr hat, da dran zu gehen und was zu tun. Dann versucht man es eher runterzudrücken und irgendwann läuft das Fass dann halt über. Bis bei mir tatsächlich der eine Morgen dann war, wo ich mit einem Selbstmordgedanken aufgewacht bin. Das war dann der Tag X.
Ja. Das war ja trotzdem so ein schleichender Prozess, ne? So wie du auch sagst. Und
sehr, sehr schleichend, ja. Also man merkt das selbst leider erst, wenn es zu spät ist. Das Umfeld reagiert da meistens noch früher. Also meine Frau, die hat das ja miterlebt, die hat ja diese Verwandlung da gesehen. Aber auch da ist es so, Menschen, die dich täglich erleben, die nehmen das auch schlechter wahr als vielleicht jemand, der ein bisschen Abstand hat, der dich mal alle Monate irgendwie sieht oder sowas. Mhm. Aber so ein Spruch wie, was ist denn mit dir los, den braucht man in der Zeit dann überhaupt nicht. Ne? Und man will ja auch nicht darauf gestoßen werden, dass das dann noch einer merkt. Das ist ja noch viel schlimmer dann in der Sache. Ja, ist ein selbstverstärkender Prozess, leider.
Ja, ich hatte ja auch Burnout, deswegen kann ich mich da so gut reinversetzen. Ja. Oder an diesem Moment, wo man dann auch wirklich zusammenbricht, wo gar nichts mehr geht. Ja. Und dann hattest du sicherlich auch so einen Drang nach Perfektionismus, oder? Also so war es jedenfalls bei mir. Ich wollte alles perfekt
machen. Ja. Also vorher oder nachher?
Vorher, bevor der Zusammenbruch kam. Ich war Perfektionistin.
Ja, gut, ich bin ja persönlich schon ein bisschen prädestiniert für sowas. Also ich weiß nicht, inwiefern du mit Sternzeichen arbeitest oder sowas. Für die, die es interessiert, ich bin Zwilling, Aszendent Krebs. Das ist eine Mischung, die ist in sich schon, also ich bin eigentlich ein relativ aktiver Mensch, der auch relativ, der immer auch gern irgendwo vorne sein möchte oder auch gern gewinnen möchte. Auf der anderen Seite bin ich aber auch eine faule Socke, die sich gern gut gehen lässt. Ja? Und das zu kombinieren, das sind so zwei Zahnräder, die greifen nicht gut ineinander. Ja?
Das stimmt.
Und ja, das ist, aber es stimmt schon, Perfektion vorher war ein großes Thema. Vor allem, wenn du dann merkst, dass es dir langsam entgleitet. Das ist dann wirklich der schwierigste Zeitpunkt. Und ich glaube, das sind, wenn wir jetzt mal in diese Geschlechterrolle gehen wollen, die Männer sogar ein bisschen im Nachteil, weil wir von der Prägung dazu neigen, das eher mit uns selber auszufechten. Also bis ein Mann mal nach außen geht und sagt, hey, ich brauche hier Hilfe, hier stimmt was nicht.
Das stimmt.
Aber kannst du vergessen im Prinzip, ja.
Ja, das stimmt. Also das kann ich so bestätigen. Wir Frauen sind da doch eher, dass wir dann erstmal mit dem kompletten Freundeskreis sprechen. Und da kann ich mich auch noch sehr gut dran erinnern. Und warst du auch jemand, der sich immer Bestätigung im Außen gesucht hat?
Fast ausschließlich, ja. Hm. Also das hat schon in der Jugendzeit angefangen. Vermutlich von der fehlenden Vaterrolle so ein bisschen her. Also mein Vater war selbstständig, der hatte auch einen Burnout. Das ist eine ganz interessante Story. Und er war nie da. Ja, meine Mutter hat dann versucht, alles zusammenzuhalten, aber die war auch berufstätig und ich bin Einzelkind. Das heißt, ich war auch oft alleine. Und da fehlt dir so ein bisschen die Bezugsperson. Ne? Also an wem orientierst du dich beim Aufwachsen? Wie soll der Mensch sein? Ja? Und ich glaube, das ist ein Teil davon. Ich war aber auch immer ein Mensch, weil ich so eine extrovertierte Seite habe, der viel drauf gegeben hat, was die Menschen von mir denken. Ja? Und dann merkst du schon, wo das hingeht. Ne?
Genau.
Also wenig eigen Selbstvertrauen, wenig eigenes Selbstbewusstsein. Und wenn dann die Rückmeldung nicht zu der Eigenwahrnehmung passt, das zerstört einen dann schon.
Absolut. Ja. Okay, kommen wir nochmal zu deinem Zusammenbruch. Ich sag mal, an diesem besagten Morgen, als du dann aufgewacht bist mit Selbstmordgedanken. Was ist
mein zweiter Geburtstag, ja.
Ja, genau. Das sage ich auch immer. Ja. 4.3.2014. Ja, das war bei mir der zweite Geburtstag. Ja, erzähl mal. Wie war
von
der
dem Tag an sich?
Ja.
Okay, also man muss noch ein bisschen ausholen, da kam ja wirklich alles zusammen. Also das war für uns eine Phase, also für mich privat war es schwierig, wegen dem körperlichen Zustand. Ich hatte damals auch noch ein Bein gebrochen, also da war wirklich dann alles dabei, mit Schiene und Schrauben drin und also wirklich Schmerzen auch beim normalen Gehen. Die Migräne dazu, das Übergewicht dazu, da kam das auch so ein bisschen her. Die fehlende Bestätigung vom Job. Plus dann noch, dass wir zu der Zeit, hat meine Frau eine Fehlgeburt gehabt, also da war wirklich dann alles komplett am Arsch, das kann man nicht mehr anders sagen. Und ja, also ich hatte die Nacht auch nicht geschlafen, da war schon so wach gelegen, eigentlich ist man todmüde, aber man kann nicht schlafen, der Kopf kommt nicht mehr zur Ruhe, die Gedanken kreisen, aber es kommt nichts dabei raus. Und ja, die Stimme, die hat dann einfach, die kam so lapidar irgendwie, so, ja, willst du nicht Schluss machen? Also so ganze, das hat mich am meisten daran geschockt, das weiß ich auch noch, so diese Gleichgültigkeit in der Formulierung, das war das, was mich eigentlich so da rausgerissen hat in dem Moment. Ja, so, mach doch Schluss, wie wäre es denn damit? So, ist ja eine Option. Und ich habe gesagt, bitte? Ja, und aber genau dann, in dem Moment, ist es dann wirklich auch passiert, wo sich dann eine andere Stimme gemeldet hat und die hat gesagt, nee, hier ist mit Sicherheit nicht Schluss. Also ich spreche ja mit mir oft in mehreren Personen, wir sind nur einmal hier und jetzt machen wir was draus. Jetzt heb den Arsch aus dem Bett und guck, was hier falsch läuft. Ja. Weil da doch noch irgendwo Lebenswille da war. Ich bin ja eigentlich, also stelle mich ja immer vor als chronischer Optimist, und das ist auch so, ja. Also selbst da habe ich irgendwo dann noch, kam dann eine Kraft irgendwo her, die sich da mobilisiert hat, die mir dann wirklich auch so weit auf die Sprünge geholfen hat, bis ich da mal angefangen habe, meine Erkenntnis da einzuleiten irgendwo. Ja?
Wie ging es dann weiter? Hast du dir ärztliche Hilfe gesucht, einen Psychologen oder?
Später ja. Also zum ersten Mal bin ich einfach zum Hausarzt, weil ich gesagt habe, ich muss mal raus. Also ich brauche jetzt mal Ruhe, ich brauche mal Zeit für mich. Und ich glaube, die hat mich da damals einfach mal 4 Wochen auf die Ersatzbank. Und in der Zeit, jetzt lass mich kurz überlegen, also ich bin ein Mensch, ich bin auch sehr autodidaktisch eigentlich. Also ich habe mir dann Bücher gekauft, habe geguckt, irgendwie, wie kommt man da dran. Ich wusste damals aber auch schon, dass es so akut war, dass ich irgendwie externe Hilfe brauche. Also ich habe mich dann auch auf die Suche begeben und bin da bei einer sehr, sehr guten Psychologin gelandet. Und mit der zusammen, das war, glaube ich, ein Prozess von insgesamt, glaube ich, einem guten Jahr, haben wir es dann auch da rausgeschafft irgendwann.
Und wie hast du dann letztendlich an deinem Selbstwert gearbeitet? Weil das war ja wahrscheinlich ein ganz großes Thema, dass du einen geringen Selbstwert hattest, weil du ja dir die Bestätigung im Außen gesucht hast.
Ja. Das ist ein Prozess. Also der sage ich auch, der ist heute noch nicht abgeschlossen und der wird, glaube ich, nie abgeschlossen sein, weil ich, glaube ich, verstanden habe, dass das ist immer so ein totgetretener Spruch, aber der stimmt. Die einzige Konstante ist wirklich die Veränderung. Ja? Also wenn man immer versucht, diesen Status quo irgendwo festzuhalten. Ja, man will sich nicht verändern, man will immer irgendwie der Jugendliche bleiben oder man möchte immer in den 90ern bleiben oder sowas. Das ist eine schöne Vorstellung, aber das funktioniert halt nicht. Und ja, ich habe auch irgendwann erkannt, dass ich keine Verantwortung übernommen habe. Also ich habe ja auch, das ist die Kritik, die ich an mir auch zulasse, dadurch, dass ich das war ja auch ein Prozess, dass ich es abgegeben habe an andere, weil ich selbst nicht verantwortlich sein wollte. Ich glaube, das ist das, was bei mir dahinter steckt. Bis ich dann gemerkt habe, ja gut und schön, aber wenn ich die Verantwortung abgebe, dann gebe ich auch die Kontrolle ab. Absolut. Und das ist das Problem an der Sache. Ja. Und die Erfahrung, die war halt so schmerzhaft, dass ich gesagt habe, nee, komm, dann lieber her mit der Verantwortung, danke. Mhm. Dann muss ich es halt selbst übernehmen. Und da flogen, also wenn ich rückblickend, würde ich sagen, 95% von meinem Bekanntenkreis flog dann raus. Über einen gewissen Zeitraum. Ne?
Ja, genau. Das ist dann auch wieder so ein schleichender Prozess. Ne? Geht ja nicht von heute auf morgen. Und das ist ganz spannend, weil ich kenne das ja noch aus meinem eigenen Leben. Ich habe ja auch nie Verantwortung übernommen. Ich habe auch immer lieber abgegeben. Und das bedeutet ja auch, aus der Komfortzone rauszukommen.
Oh ja, ja.
Wie hat ganz, sich das für dich angefühlt?
Für mich früher ganz schwieriges Thema. Genau. Also ich war ja der Bewahrer des Status quo. Ne? Also das war ja wirklich so mein... das kommt jetzt auch ein bisschen daher, also ich kann das so altgescheit erzählen, weil ich da sehr viel mit mir gearbeitet habe, weil ich es wirklich mal ergründet habe, weil ich es auch selber wissen wollte. Wenn du, wie in meinem Fall von deinem Vater, lernst, wenn du selbstständig bist, dann wirst du einen Burnout erleiden, dann wirst du eine Sucht entwickeln, dann wird das dich in den Ruin treiben quasi. Aber eigentlich intrinsisch war es immer mein Wunsch, selbstbestimmt zu sein, frei zu sein. Es kommt zwar jede Menge Verantwortung mit, aber im Prinzip, wir können tun und lassen, was wir wollen. Absolut. Wir müssen halt schauen, dass sich das Rad dreht, aber wie wir das tun, ist unsere Sache. Und damals war halt die Lehre von außen, nee, mach was Sicheres. Ne? Also am besten Beamtenjob irgendwo auf dem Amt und dann Füße hoch und irgendwie auf den Tod warten, so nach dem Motto. Also ich möchte da keinen beleidigen. Es gibt die Menschen, die brauchen diese Sicherheit. Die sind da wirklich richtig in diesem Job und die machen den auch gut. Aber für mich ist es nichts. Ja? Da muss man immer ein bisschen unterscheiden. Also, und selbst der Ingenieursjob, der ja schon relativ viel Abwechslung bot, aber trotzdem noch diese Struktur so mit Vorgesetzter und da noch ein Vorgesetzter und da noch jemand und alles so in Form gepresst und möglichst jeder gleich, das ist nichts für mich. Ja.
Okay, und wie ging das dann weiter? Also du hast dann an dir gearbeitet, wie kann ich mir das vorstellen? Wie hat dieser Prozess bei dir stattgefunden? Weil das ist bestimmt auch nochmal ganz wichtig für die Zuhörer. Weil gerade wenn du in diesen Prozess reingehst, du gehst ja aktiv da rein, du veränderst all deine ganzen Strukturen, die du ja vorher anders gelebt hast, die Komfortzone, die Sicherheit, die Anerkennung im Außen, all das hört ja auf, wenn du dein selbstbestimmtes Leben anfängst zu leben.
Ja.
Wie kann ich mir das bei dir vorstellen?
Das ist eine sehr, sehr gute Frage. Ich würde es fast als Automatismus bezeichnen. Also wenn du da reingehst, zum Ersten, meiner Meinung nach ist es egal, wie man anfängt, Hauptsache man fängt an. Es ist scheißegal, von welcher Ecke man da reingeht, Hauptsache man geht ja besser raus. Es ist ja nicht rein, es ist raus. Ja? Also bei mir war es eine Mischung aus wirklich, dass ich mir Fachwissen angeeignet habe. So bin ich aber gestrickt. Also ich bin ein sehr kognitiver Mensch. Ich möchte wissen, wie funktioniert das Gehirn, wie funktionieren Denkmuster, wie ist sowas aufgebaut. Deswegen auch die Ausbildung zum psychologischen Berater. Dann trotzdem die Hilfe von außen, von der Fachfrau in dem Fall. Und viel testen. Testen im positiven Sinn, scheitern und nochmal neu versuchen. Aber das ist auch immer so mein Ding. Also ich renne mir da oft die Birne ein und weiß dann aber, okay, das ist noch ein Weg, der nicht zum Ziel führt. Also es sind nur noch weniger Scheitern möglich als vorher. Und dann muss ja irgendwo, muss es dann weitergehen.
Ja, das sage ich auch immer. Der erste Schritt ist tatsächlich einmal raus aus der Komfortzone und durch die Angst durch.
Genau.
Weil es ist ja, also ich glaube immer, der erste Schritt ist der mutigste. Ne, also aktiv die Veränderung einzuleiten. Dass man sagt, okay, ich bin jetzt an einem Punkt, da geht es einfach nicht mehr weiter. Mhm. Und jetzt muss sich etwas verändern. Und Veränderung bedeutet ja im ersten Moment Angst. Also bei mir war es, ich habe wahnsinnige Angst gehabt.
Ja, da würde ich dir von meiner Erfahrung sogar widersprechen wollen. Das wird ganz interessant. Auf ganz liebe Art und Weise. Ja.
Alles gut.
Für mich war der erste Schritt, der war relativ klar. Also das, was passieren muss, war klar. Und da war ich auch voll motiviert. Da war auch keine, nicht wirklich viel Angst. Bei mir war es ein ganz anderer Knackpunkt. Ich glaube, auch das ist ganz wichtig für die, die jetzt an dem Punkt stehen oder die noch dahin kommen. Ich habe mich irgendwann auf diese Reise begeben und das Ziel war noch nicht so ganz klar. Mhm. Oder die Richtung von mir. Ich wusste nur, ich muss was ändern. Und irgendwann war ich an einem Punkt, wo ich gesagt habe, okay, ich merke, das trägt Früchte. Also so die ersten Erfolge waren da. Ne? Da verändert man sich ja auch körperlich oder man verändert was am Aussehen oder so. Und da kommt auch mal positives Feedback, auch von einem selbst. Ja? Mhm. Das ist ja ganz wichtig. Im Nachhinein war es aber so, dass ich gesagt habe, der wichtigste Schritt in meiner Entwicklung war, dass ich nicht aufgehört habe an einem Punkt, wo ich dachte, hier kann ich nichts mehr ändern. Ja, also auch da, man merkt ja, also das Mindset, das wächst ja mit. Und ich war ein paar Mal an so einem Punkt angelangt, da hatte ich schon sehr viel getan und dachte, okay, hier ist Schluss. Ja? Und genau diese Dinge waren in der Summe genau 5, die ich für nicht mehr veränderbar hielt. Die hatten bei mir am Schluss den meisten Impact. Und da dran zu gehen, wirklich, also da legst du das Herz frei quasi. Das ist wie wenn der Zahnarzt auf den Nerv runterbohrt. Ja, das war schon sehr schmerzhaft. Der Prozess, der war für mich am allerschwersten. Da wirklich einen Kernglaubenssatz anzugehen und überhaupt erstmal offen zu legen. Ja, also warum habe ich so ein komisches Verhältnis zu meinem Vater zum Beispiel? Warum bin ich in meiner Beziehung nicht glücklich? So diese Dinge, ja. Und dann irgendwo mit Mitte 30 hast du ja auch schon irgendwo, da kommt auch die monetäre Verantwortung. Also du kannst ja nicht einfach mal sagen, wir machen jetzt mal einen 5-Jahres-Selbsterfahrungskurs rund um die Welt, so ganz alleine. Hm. Weil ja auch Familie da ist und die liebe ich ja auch. Das war für mich wirklich das Schwerste. Also wirklich zu sagen, okay, hier sind Dinge, da kann es mich jetzt wirklich komplett kosten, wenn ich da dran gehe, aber es ist es mir wert. Also ich wollte das dann auch noch wissen. Und heute, das merkt man hoffentlich, gelöster denn je.
Absolut, ja, ja. Du bist ja auch dann, also Selbstwert, das ist ja schon, ne, der Name sagt es ja schon,
ja,
dass du dir selbst eben etwas auch wert bist. Und
ja.
Das ist ja auch wichtig, das zu hinterfragen. Ich sage immer, kennt eure Werte. Das ist so wichtig. Mhm. Wenn du die nicht kennst, hast du gar keinen Fahrplan.
Ja,
das macht absolut dich eigentlich aus. Und wie bist du da rangegangen für dich?
Das war auch wieder so ein Verpuppungsprozess, glaube ich. Also der wichtigste Tipp war, das ist eine super Story, das war mein ehemaliger Chef, der hat sich dann als mein, nachdem sich unsere Wege getrennt haben, hat der sich als mein Mentor entpuppt. Das ist ein super Tipp. Der hat gesagt, such dir mal die 5 Prominenten, die dich am meisten beeindrucken und schau mal, was hat jeder von denen diese eine Kernfertigkeit, die du am allermeisten anziehend findest an diesen Prominenten. Und schau mal, ob du die bei dir findest, mhm, und ob es nicht das ist, was du tun willst. Und genau darüber habe ich das dann tatsächlich entdeckt. Ja.
Wow.
Und was ich als Allerwichtigstes finde, ist, und das erlebe ich dann oft auch bei meiner Arbeit, dass viele der Meinung sind, ja, aber ich kann doch nichts, ich mache doch selber nichts, also kann ich auch nichts wert sein. Und das ist der Bullshit eigentlich, gegen den ich am meisten vorgehe, wo ich einfach sage, wir sind doch aus uns selbst raus wert, ohne dass wir was Großes geschaffen haben, weil wer definiert das? Ja? Wer legt das fest, was da jetzt Wert hat und was nicht? Ja? Und deswegen ist es ja auch, also im Destiny-Projekt ist ja alles schwarz und gold, weil wir einfach alle, ich sage immer Premium-Produkt, ja, also ich bin ein Premium-Produkt, ohne dass das jetzt was mit Ego zu tun hat. Das ist einfach nur, ja, da haben wir auch schon mal drüber gesprochen, wenn ich mich selbst gut pflege und selbst gesund und fit bin und Energie habe, dann kann ich für die anderen da sein und kann da viel mehr geben, wie wenn ich mich so aufopfere und auch der Meinung bin, ich wäre nichts wert.
Absolut. Und weißt du, ich sage immer, wir sind ja schon wertvoll, nur weil wir hier auf der Welt sind. Das Richtig. Ist ja schon wertvoll. Und ich kenne das ja noch aus meinen Zeiten. Ich habe mich ja auch immer übers Außen definiert. Mhm. Und wie anstrengend das auch ist, sich immer wieder die Bestätigung im Außen zu suchen.
Absolut. Du bist ja immer in diesem Anpassungsprozess. Was wollen die jetzt von mir? Wie muss ich mich verhalten, damit das stimmt? Und vor allem ist es dann so, wenn du, das war bei mir der Fall, wenn du so ein Pärchen hast, der eine, der will immer das und die andere, die will immer das. Und egal, was du tust, das geht immer in die Hose.
Ja.
Und ja, im Prinzip musste das bei mir so kommen, dass ich sage, wenn ich überhaupt noch glücklich werden will, dann muss ich lernen, dass ich das aus mir selbst raus generieren kann.
Schön. Ja. Schön. Wie ging es dann weiter? Ich meine, es ging ja immer weiter, dein ganzer Prozess. Du bist immer selbstbewusster geworden, du hast dir die Anerkennung nicht mehr im Außen gesucht. Das hat sich ja bestimmt auch positiv auf eure Ehe ausgewirkt, kann ich mir vorstellen.
Bedingt.
Erzähl doch mal. Nee,
also, nee, eigentlich schon, ja. Ja, also meine Frau und ich sind sehr unterschiedlich. Das, also jemand, der uns jetzt nicht kennt, der wird das so nicht wahrnehmen. Aber ich sag mal, also wenn man sich 18 Jahre kennt, ist es am schwierigsten, das Ganze besonders zu halten. Und da habe ich extrem viel dazugelernt, weil ich auch irgendwann mal meine Bedürfnisse überhaupt definieren konnte. Ja? Und ich habe immer früher gedacht, das heißt, so egoistisch kannst du doch nicht sein. Ne? Also da müssen wir irgendwie leben und leben lassen und jeder gibt und jeder nimmt. Und ich habe sehr viel gegeben. Meine Frau aber auch, interessanterweise. Aber wir haben so aneinander vorbeigegeben irgendwie, ja. Und die ich dann mal wirklich gesagt habe, nee, Schatz, also das und das und das sind so die Eckpfeiler, die brauche ich einfach. Und dann kam nur so ein, ja, okay. Und dann dachte ich, was? Jahrelang saß ich hier und habe mich das nicht getraut. Ja, dann, ja okay, ja, das ist ein, verstehe ich. Und dann dachte ich, das gibt's doch gar nicht, ja. Also, natürlich, es war gut für die Ehe, aber es war auch da ein Prozess, weil ich auch da mir das Recht genommen habe, zu sagen, okay, ich hinterfrage auch das, einfach um es dann zu wissen. Ja? Also für mich ist immer ganz wichtig, diese Klarheit zu haben. Ist es wirklich das? Ist es belastbar oder nicht? Ja? Also eine Beziehung ist ja schon auch ein Nehmen. Man gibt ja, weil man auch bekommen möchte. Das ist ganz okay, das ist auch ganz natürlich. Man muss halt gucken, dass es irgendwo im Gleichgewicht bleibt, dass da keiner zu viel gibt und keiner zu wenig.
Das stimmt. Und
also heute, das möchte ich jetzt noch ergänzen, auch im Sinne von meiner Frau, heute nach 18 Jahren besser denn je.
18 Jahre, Wahnsinn. Also ihr Lieben, seht ihr, das ist alles möglich. Ja, weil die meisten Zuhörer werden ja hier die sein, die jetzt in irgendwelchen toxischen Beziehungen sind, weißt du? Und diese Damen oder auch Herren verlieren wirklich den Mut, nochmal einen tollen Partner zu finden. Und da möchte ich einfach Mut machen. Wenn du dir selbst etwas wert bist und das auch so nach außen transportierst, dann ziehst du auch langfristig und kurzfristig ganz andere Menschen an.
Definitiv, ja. Also das ist mit eine Sache, die hat sich bei mir wirklich komplett gewandelt. Also ich kann heute auf Menschen zugehen, kein Problem, weil ich einfach weiß, wer ich bin und was ich will. Ja, und auch wenn es mal in die Hose geht, ja, dann egal. Ja, also genau.
Das sage ich auch immer, weiter geht's. Also ich lerne ja auch unheimlich viele Menschen kennen und dann gibt es auch mal die ein oder andere engere Verbindung. Aber wenn ich merke, dass es gegen meinen Wert geht und dass ich wieder in alte Verhaltensmuster rutsche, weil ich merke, das ist jetzt gerade nicht erfordert, dann gehe ich weiter. Ich gehe dann raus aus der Verbindung, weil ich verkaufe mich nicht mehr unter Wert. Und die Zeiten sind wirklich vorbei. Und das ist ein Prozess, weil, also weißt du, in meinem Coaching erlebe ich, dass immer viele ganz schnell durchgehen wollen. Und ich sage immer, es gibt keine Wunderpille. Es ist ein Prozess. Es ist ein Prozess. Nehmt euch Zeit dafür. Das kannst du so bestätigen.
Ja, ich habe das immer am Punkt. Also, ja, ich bin ja auch ein bisschen, muss ich mal aufpassen, wie ich das ausdrücke. Ich spreche da nur bedingt der Schulmedizin zu, weil jetzt gerade auch, wenn man so aus dem Burnout kommt, oder ich beschäftige mich ja auch viel mit dem Thema Stress oder Resilienz, du kriegst immer eine Kopfwehtablette. Ja, und dann meint man, es wäre gut, aber wo kommt denn das Kopfweh her? Das ist ja mit der Tablette nicht weg, das ist ja nur betäubt, das ist immer wieder beim Anfang. Und so ist das, ich glaube, man bekommt dann falsches Verständnis von, wie man so ein Problem löst eigentlich. Ja, es ist nicht die Tablette, die das Problem löst, es ist nie. Ja, du kannst eine Erkältung damit bekämpfen, okay, aber solche Sachen, die irgendwo psychischen Ursprung haben, das wirst du nie auf Knopfdruck irgendwo. Da muss man erstmal schauen, wo kommt denn das her? Ja. Und selbst dieses Warum kann sich ja bei genauerer Betrachtung nochmal verändern. Also das habe ich damals auch gedacht. So der erste Schuss ist direkt ein Treffer und gut ist, zurück in den Status quo. Ne? Also nee, Veränderung, und das ist ja auch so ein Teil davon, wenn ich dann von der Bestimmung spreche. Es ist ein Weg. Also ich würde heute nie wieder von mir sagen, ich habe irgendein höchstes Ziel und wenn ich da bin, ist vorbei. Ich sehe das Ganze irgendwo nur noch als Kompass. Ja, dass man, also in Bewegung bleiben, das ist eigentlich das Wichtigste, dass man sich da immer auch immer wieder darauf einlässt, das zu hinterfragen.
Schön. Okay, und dann ging das immer weiter bei dir. Du bist immer mehr persönlich gewachsen, immer selbstbewusster auch geworden. Und
tatsächlich teilweise sogar introvertierter als vorher. Weil ich aber auch die Bühne nicht mehr brauchte. Ja? Also es war nicht mehr so wichtig, weil ich mich auch mit mir selber beschäftigen kann mittlerweile. Mhm. Aber der typische Zwilling. Ja? Also du erlebst mich heute mal so und morgen so. Ne? Also ich glaube, das Wichtigste für mich war, dass ich gelernt habe, mit meinen Eigenarten zu leben, als gegen sie anzutreten. Das war so das Wichtigste überhaupt. Mhm. Das hat damals meine Psychologin auch zu mir gesagt. Die hat gesagt, könnten Sie sich vorstellen, dass auch Ihre Wechselhaftigkeit ein Lebensstil sein kann?
Wow.
Ja, weil ich habe immer gedacht, ich brauche doch dieses eine Ziel, ich muss doch diesen Pfad irgendwie finden. Ja, du merkst schon, wie viel Zwang da dahinter stand. Ja, aber ich bin wirklich ein Mensch. Deswegen tue ich das, was ich heute tue. Also Online-Marketing zum Beispiel ist ja eine brutal schnelle Welt, aber das ist genau mein Ding. Das verändert sich permanent. Da ist immer was im Wechsel. Der Algorithmus von heute ist nicht mehr der Algorithmus von den 3 Tagen. Mhm. Und dass man sich einfach Dinge sucht, die zu einem passen. Ich glaube, das ist dann, ja, also je mehr man über sich selbst weiß, umso besser kann man dann auch wirklich sein eigenes Fundament irgendwo bauen, auf dem man dann immer noch ganz fest steht.
Ja. Also das kann ich auch so bestätigen. So habe ich ja auch angefangen. Mein ganzer Prozess ging ja auch mit dem ersten Schritt an und meinen Selbstwert eben auch aufzubauen, sodass ich diese Anerkennung nicht mehr im Außen gesucht habe. Und das ist so befreiend. Also mich hat das innerlich auch so befreit, einfach in keine Rollen mehr zu schlüpfen, sondern ich bin einfach nur noch das, was ich bin. Und entweder werde ich dafür geliebt oder eben nicht. Und wenn nicht, ist okay. Also es ist total in Ordnung. Also es zieht mich nicht mehr runter. Oder ich stelle mich dadurch auch nicht mehr in Frage. Und das ist so schön an diesem Prozess. Ich liebe diesen Prozess. Der hört ja nie auf. Man denkt ja immer, der hört irgendwann auf, aber der hört nie auf.
Das stimmt.
Wir wachsen ja immer weiter und weiter. Und das, finde ich, ist das Schöne an diesem Prozess. Und das sage ich auch immer meinen Coaching-Teilnehmerinnen, weil sie ja immer denken, okay, irgendwann ist das doch mal abgeschlossen. Nein. Bis ihr
Vielleicht sollte man da für die Begriffserklärung mal kurz ein paar Bedenken aus der Welt schaffen, wenn man sagt, das ist nie abgeschlossen. Diese Phase des Schmerzes, die hört ja schon auf.
Ja.
Es ist nur, dass man dann erkennt, dass eigentlich Leben ein Prozess ständiger Veränderung ist und dass das eigentlich okay ist. Und wenn man damit seinen Frieden macht, dann wächst man aus sich selbst. Und ich glaube, das ist so ein bisschen die... Ja, weil für viele ist es, glaube ich, ganz am Anfang, wenn man dann so sagt, von wegen, es gibt keine Tablette oder das ist ein ewiger Prozess, dann geht ja schon die Alarmglocke an, wenn man dann denkt, wie, ich werde nie fertig damit, das habe ich jetzt für immer oder was. Ja? Also es wird auf jeden Fall besser. Ja? Und ich sage auch heute in der Nachbetrachtung, auch der Schmerz, den ich da erlebt habe, also seelischer Schmerz, weil man da diese, das sind ja ganz, ganz tiefe Gefühle, die da rauskommen, wenn man sowas mal nochmal freilegt, das war schon, also die Phase an sich, die war beschissen, aber es ist wert im Nachhinein, das ist das, was ich sagen will.
Absolut. Und weißt du, vielleicht geht es dir ja auch noch so, bei mir ist es ja auch manchmal noch so, dass dann noch irgendwas angetriggert wird, aber dadurch, dass du eben so weit im Bewusstsein bist, gehst du da ganz anders mit um. Also bei mir ist es jedenfalls so, dass ich nicht mehr mich komplett gehen lasse, wenn ich spüre, ich bin angetriggert worden, dann gucke ich mir das genauer an. Was hat mich denn jetzt gerade angetriggert? Warum fühle ich mich denn jetzt gerade so, wie ich mich fühle?
Genau. Und ja, das ist ein Teil von meinem Fachgebiet, Thema, also Achtsamkeit in Verbindung mit Denkmuster. Das geht so ein bisschen einher. Also ich würde mir gerne ein kleines bisschen Zeit für das Thema nehmen, weil ich das sehr wichtig finde, gerade wenn man so selbst auch in diesen Prozess reingeht. Überhaupt mal die Erkenntnis zu haben, dass man sagt, hey, ich bin ja nicht direkt mit diesem Erlebnis verknüpft. Das ist schon ein wahnsinniger Fortschritt, dass man sagt, dadurch, dass ich es überhaupt mal erstmal lerne zu erkennen, wie du schon sagst, diesen Trigger, also es gibt ja irgendwas, einen Geruch, eine Stimme, ein Event halt, was dieses Programm lädt. Und das hast du sehr schön gesagt, früher hast du dich dann da, warst du direkt da drin.
Ja, also
da kam ein Gefühl raus und dann lief der Film. Ja? Und das kann man ja unterbrechen, indem man lernt, dass unser System einfach nur ein Muster lädt, das es kennt, um einfach schneller reagieren zu können. Und wenn man das schafft durch, Achtsamkeit ist dieser inflationär benutzte Begriff heutzutage. Achtsamkeit bedeutet ja einfach nur im Moment wach zu sein, also zu realisieren, was passiert in einem drin. Und wenn man merkt, da kommt dieses Gefühl, dass man dann sagt, stopp, ich wollte ja anders reagieren. Und das ist ja schon mal der erste Schritt. Da braucht man noch nicht mal dieses neue Denkmuster zu haben, aber allein schon mal zu merken, hey, wie geil ist das denn? Ich bin kein Sklave mehr dieser Reaktion. Man kann das unterbrechen. Das ist ein absolut mächtiges Werkzeug.
Ja, ich sage auch immer, diesen einen Moment abpassen, wo man eben spürt, jetzt geht's bergab. Also da schon anzuhalten, genau. Das ist so wichtig. Ja. Weil ich kenne das noch von mir, es gab auch mal irgendwann einen Punkt, da habe ich gemerkt, ich bin angetriggert und bin aber reingeschlittert in diesen Film. Ja. Habe dann irgendwann innerhalb des Films gemerkt, oh Mann, ich bin komplett jetzt drin und jetzt darf ich auch wieder aussteigen. Also ich habe es dann gemerkt und bin dann auch raus. Und so etwas passiert einfach. Das ist das, das passiert, glaube ich, auch das ganze Leben über. Also ich glaube, das ist etwas, was nicht aufhört. Aber dadurch, dass du halt dich immer weiterentwickelst, gehst du da immer bewusster mit um und immer besser und kommst da auch schneller wieder raus.
Genau, also ich glaube, das ist auch der richtigere Weg. Mir passiert sowas ja auch. Also nur weil ich jetzt da irgendwie eine gewisse Bildung habe, heißt das ja nicht, dass ich da gefeit bin vor sämtlichen Triggern, die da irgendwo...
Ja.
Ich glaube eher, dass dann geht es langsam in Richtung Selbstliebe, dass man auch wirklich lernt, sich mal einen Fehler zu verzeihen. Also gerade wenn man, wie ich, so aus der Perfektion irgendwo kommt, ist ja mit sich selbst ist man so furchtbar hart. Ne?
Und ja. Das stimmt.
Mit anderen, also ich sehe das jetzt ja an den Kindern zum Beispiel, wenn so ein Kind hinfällt, der dann, er steht dann nochmal auf, ist da nichts passiert. Aber wenn ich hinfalle, in Anführungszeichen, und dann, Selbstliebe ist aber so ein Thema, das kam bei mir relativ spät. Also on top von Selbstbewusstsein und Selbstvertrauen kam dann auch noch das Thema Selbstliebe, weil ich glaube, wenn man nicht weiß, von was man spricht, könnte man den Fehler machen, das mit Schwäche zu assoziieren.
Das stimmt, das machen viele. Und für mich ist
also
das
sich selbst verzeihen, sich selbst mal was vergeben, ja, und so sagen. Viele sagen dann, aber dann lasse ich doch schleifen, dann fehlt mir doch irgendwo der Zug, aber mit Druck und Anspannung erreicht man da nichts. Ja, das geht viel besser, wenn sich's löst. Und dann, auch wenn man erstmal kleiner wird, aber dann kommt man auf die richtige Größe.
Ja, und ich finde immer, dass es auch total menschlich ist. Mir wurde jetzt vor kurzem die Frage gestellt, Martina, geht es dir eigentlich mal richtig schlecht? Ja, natürlich. Ich bleibe ja immer noch Mensch. Ich weiß, wie ich da rauskomme, aber ich bin ja immer noch Mensch. Und es gibt immer auch Phasen, oder nein, nicht Phasen, vielleicht Tage, wo es mir auch einfach mal nicht so gut geht, wo ich merke, puh, irgendwie ist meine Stimmung im Keller, woher kommt das eigentlich? Ich hinterfrage das dann aber. Ja. Und versuche dann auch in die Lösung zu gehen. Also mein Standardspruch ist immer, schlagt kein Zelt in der Problemzone auf, sondern schaut nach der Lösung. Ja. Und so bin ich eben auch, dass ich lösungsorientiert für mich arbeite, auch eben an mir selbst. Aber wenn dieser Moment kommt, dass ich vielleicht, ich habe das gestern gerade aktuell gehabt, das war ganz interessant. Ich habe eine ganz liebe Freundin und die habe ich angetriggert. Und also da war ich dieser liebe Arschengel und so, und sie ist angetriggert worden, hat es mir aber auch gesagt, ne, ich bin jetzt total angetriggert. Also es war wirklich schön, dass sie mir das auch gesagt hat. Was habe ich dann gemacht? Bin dann erstmal in die Rechtfertigung gegangen und dann habe ich gemerkt, Moment, alles ist total in Ordnung, das passiert einfach. Auch ich bin, ich bleibe einfach noch Mensch und ich habe mich aber bei ihr entschuldigt dann und dann war es auch wieder in Ordnung, weil ich ihr einfach gar nicht wehtun wollte. Aber es passiert einfach. Also wir werden ja, weil wir uns eben mit der Materie schon ganz gut auskennen, wir werden ja nicht zu Übermenschen. Wir bleiben ja immer noch Mensch.
Ja, das ist ja auch, ich sag mal, auch ein Arzt wird ja krank. Ja, nur weil er jede Menge Wissen hat um die ganzen Krankheiten, heißt das ja nicht, dass er davor gefeit ist.
Ja.
Also sich zu rechtfertigen ist immer schon der Schritt zu weit dann eigentlich, ne, wo man sagt, genau. Aber man neigt dazu. Das ist ich habe mal eine Projektwoche gehabt, wo ich Menschen einfach Nein gesagt habe, ohne Erklärung, warum. Das war eine tolle Woche. Weil ein Ja ist ja okay. Hast du morgen Zeit? Ja, klar. Hast du morgen Zeit? Nein. Warum? Genau. Ja, nein. Ja, geht dich nichts an. Also einfach nur mal als Test so, weil man erwartet dann immer schon, oder man geht so in diese Rechtfertigung rein, einfach weil, oh mein Gott, das muss jetzt aber wirklich ein guter Grund sein, dass ich dem Nein sage. Ja, nein. So wie ja. Ja, ich sage ja auch nicht, ja, natürlich komme ich, weil ich Zeit habe und gerade sonst nichts zu tun habe. Das ist auch, es geht so in diese Richtung.
Das ist so schön, dass du das ansprichst, weil ich finde, das ist ein ganz wertvolles Tool, wenn du nämlich in diesen ganzen Prozess reingehst, auf jeden Fall das Nein zu lernen. Und das habe ich damals
ja,
noch im Angestellten
also
gelernt. Das war ganz.
Lernt das Nein, ja.
Genau, und das ist so interessant, dass du das nämlich sagst, da war ich noch im Angestelltenverhältnis und dann war es eben auch, kamen diese Momente, Martina, kannst du länger machen? Und genau in diesen Momenten habe ich gelernt und habe gesagt, nein. Ohne weitere Erklärung, einfach nur nein. Und das ist angenommen worden, ne? Also es gab gar nicht die Gegenfrage, hey, warum denn nicht, sondern nein, es wurde einfach angenommen und ich habe gedacht, krass,
funktioniert. Aber man geht davon aus, es muss eine Erklärung hinten dran.
Genau.
Das ist immer das Ding, ja.
Also ihr Lieben, die jetzt alle hier zuhören, ihr braucht keine Erklärung. Ein ganz einfaches Nein ist ein vollständiger Satz. Ihr braucht nicht weiter in die Erklärung gehen. Genau.
Ein höfliches Nein.
Genau.
Ja, ein Nein ist ja, das ist ja schon
Okay, bei Toxen muss man das machen. Also wenn du in einer toxischen
Beziehung bist, dann
musst du ein ganz klares Nein mit drei Ausrufezeichen.
Wenn der Chef fragt, würde ich sagen, einfach Nein.
Genau. Oh, das ist echt schön. Das ist wirklich schön. Ja, und irgendwann warst du dann für dich innerlich so groß, dass du dann auch in die Selbstständigkeit gegangen bist. Du hattest den Mut?
Nee. sagen wir es mal so, ich ich bin mittlerweile an einem Punkt, wo ich sage, ich weiß, dass ich bewusst Dinge tue, vor denen ich Respekt habe oder Angst, weil ich weiß, dass ich dann nochmal in die richtige Richtung wachse. Mhm. Wenn ich immer darauf warten würde, dass ich sage, jetzt ist der richtige Zeitpunkt, dann würde ich es nie tun. Ich glaube, das ist einfach nur eine Änderung der Einstellung, wo ich dann sage, was möchte ich und wie komme ich dahin? Und dann kommen dann auch die Parallelen mit dem Unternehmertum, mit der Selbstständigkeit, weil du musst immer irgendwelche Probleme lösen. Ja, da kümmert sich keiner drum, weil es auch keinen interessiert. Das sind meine Probleme und die kommen halt einfach. Ja, und da sich aber einfach ein Skillset anzueignen, wo du einfach weißt, egal was da kommt, irgendwie werde ich da schon damit fertig, weil ich selbst wirklich gewachsen bin, weil ich aber auch ein gutes Netzwerk habe mittlerweile, weil ich die richtigen Menschen mittlerweile kenne. Mhm. Und auch das ist ein ganz wichtiger Punkt. Und da habe ich auch in meiner Online-Academy eine komplette Säule dazu, also ein Thema Umfeld. Das ist ja auch jetzt, wie wir uns kennengelernt haben, das wäre ja auch für mich vor ein paar Jahren, wäre ich da nie drauf gekommen, sowas zu tun. Also die Angst ist nach wie vor da. Aber Angst auch in dem Fall nicht mehr dagegen, sondern mit. Ja, immer, wo ich merke, okay, da ist so ein bisschen, also ich habe höllische Flugangst zum Beispiel, ja, das ist so ein Ding. Aber auch da habe ich an mir gearbeitet, dass ich mittlerweile auch mal alleine letztes Jahr war ich in Las Vegas, eine Woche, das war so ein Thema Bucketlist. Aber auch wegen dem Flug, ja, also das waren alles so Sachen. Und da wächst man dann dran, aber wirklich sich da dran zu trauen und dann zu sagen, da gehe ich auch, wie du schon sagst, durch die Angst durch, das ist mittlerweile so ein Teil einfach von meinem täglichen Brot irgendwo.
Schön, so mache ich das auch. Es gibt immer Momente, da spüre ich, oh, jetzt habe ich Angst, ich muss den nächstgrößeren Schritt jetzt gehen. Ich habe das letztes Jahr ja gehabt, als ich in die Selbstständigkeit gegangen bin. Das war ja alles noch gar nicht geplant, das war ja für dieses Jahr eigentlich alles geplant. Und ich weiß noch, ich war an diesem Punkt, ich bin zur Arbeit gegangen und ich wusste, das ist der letzte Tag. Ich wusste das einfach. Ich habe das gespürt und dann habe ich habe noch einen kurzen Moment nachgedacht, mache ich das jetzt wirklich oder nicht? Ich mache es. Egal, was jetzt passiert, ich mache es einfach. Was kann mir im allerschlimmsten Fall passieren? Nichts.
Ja. Gar nichts. Ja, das ist, also ich habe da auch Menschen in meinem Bekanntenkreis, aber es sind auch Klienten dabei. Es gibt so eine Sorte Menschen, die haben so ein extrem ausgebildetes Sicherheitsbedürfnis. Das ist für mich aber immer so eine Pseudosicherheit, weil was ist wirklich sicher? Ne? Auch so dieser sichere Job, das hat man jetzt bei mir gesehen zum Beispiel. Da entscheidet eine Company, wir brauchen 7% Einsparpotenzial, dann bist du weg. Ja, da kannst du der Beste sein, dann bist du aber der Jüngste und hast vielleicht keine Kinder. Und die alten, Alteingesessenen, die keine Leistung bringen, die bleiben dann da. Mhm. Ja, dann war es das mit der Sicherheit. Also da versuche ich auch immer so ein bisschen vorauszugehen und Vorbild zu sein, wo man sagt, Sicherheit ja, in gewissem Maße, aber tausch diese vermeintliche Sicherheit nicht gegen deine Träume. Das ist so mein Statement dazu.
Ach, das ist schön, das hast du echt schön gesagt. Ja. So schön. Was für ein Werdegang vom Burnout zum Life-Coach. Und
ja, das ist meine erste Podcast-Folge, die heißt so, vom Burnout zum Business. Wow. Da geht es so ein bisschen da ist auch mein ganzer Werdegang drin. Mhm. Also nicht alles so in 15 Minuten, mal so ein grober Abriss, was da alles passiert ist. Aber im Nachhinein, also mir geht es auch wirklich darum, wirklich den Menschen da Mut zu machen und zu sagen, auch wenn es mal beschissen läuft, man kann immer was tun. Ja, und auch, dass man jetzt nicht sagt, ja, aber der hat es ja geschafft und der hat ja da Antrieb gehabt und mir ging es auch scheiße. Ja, und ich war auch wirklich bei null, komplett null. Und das wäre so das eine Ding. Wenn ich diesen einen Wunsch hätte, dann würde ich gerne Leuten klar machen können, lasst es nicht so weit kommen. Tut bitte vorher was, weil es wäre wesentlich einfacher gewesen für mich damals, früher einzuschreiten. Ich wollte aber nicht.
Ja. Oh, das ist so schön, dass du das sagst, weil ich gerade heute nämlich das Thema hatte. Ich habe jemanden, der steht kurz vorm Burnout. Und ich habe gesagt, Du kannst jetzt noch das Ruder rumreißen. Du kannst es jetzt noch rumreißen. In ein paar Wochen wird wahrscheinlich der komplette Zusammenbruch kommen.
Ja.
Ne, weil der Körper schon ganz starke Symptome zeigt. Und ich habe gesagt, du hast jetzt noch die Chance, geh da rein. Ich spreche aus Erfahrung. Ich weiß ja selber, wie es ist, dieser schleichende Prozess. Dann kommt der Körper dazu und dann kommt der komplette Zusammenbruch. Und dann ist es erstmal, es ist nicht so einfach, da rauszukommen, wenn der komplette Zusammenbruch ist. Und
also es ist ja auch so, wenn man jetzt sagt, ja, also wenn man uns jetzt heute anschaut, wir sind ja da, wo wir hin wollten, also brauche ich erstmal den Burnout.
Nein.
Ich hätte darauf verzichten können, definitiv. Ja. Also wenn sich, ich gehe fast immer davon aus, ein Burnout kommt aus einer seelischen Belastung. Also du musst ja schon so stark irgendwo ein Defizit haben, dass das überhaupt so weit kommt. Und wenn sich körperlich manifestiert, das ist immer das letzte Anzeichen. Also wenn der Körper schon reagiert, das ist ein Hilferuf, ein absolutes Notsignal.
Ja.
Auch ne, solche Sachen wie Migräne und sowas, das ist, und dann sind wir auch wieder bei dem Thema, wenn du damit zum Hausarzt gehst, was macht der dann? Ja, der versucht halt deine Beschwerden zu lindern, aber der wird niemals auf den Punkt kommen. Und spätestens da ist auch der Experte dann gefragt, meiner Meinung nach. Ja, weil die, ein guter Freund, der versucht ja zu helfen, aber der hat ja auch nicht die fachliche Ausbildung. Ich würde ja auch nie einen guten Freund irgendwie meinen Blinddarm operieren lassen oder sowas. Ja, dann auch da ist wirklich der Psychologe oder der Berater oder der Coach auch dann der Experte dafür.
Ja, das stimmt. Das war bei mir damals auch so. Ich habe Gott sei Dank eine gute Ärztin gehabt, die das sofort erkannt hat.
Ja.
Also sofort. Und ich habe ihr gesagt, ich bin kurz vorm Tod. Und dann guckte sie mich nur an und hat mir nur eine Frage gestellt und da war Feierabend. Da kam dann der komplette Zusammenbruch.
Ja.
Und sie war wirklich gut und hat mich dann auch gleich zu Experten geschickt. Und dann ging die Arbeit los. Und das ist das, was ich auch immer weitergebe. Also es reicht nicht aus, einfach nur mal reinzuschnuppern in den Prozess, sondern das ist ein täglicher Wachstum, immer wieder reingehen in die Themen, immer wieder durch die, oder immer wieder aus der Komfortzone auch rauskommen. Das ist das, was ich sage. Niemals ein Zelt aufschlagen, da, wo wir uns gerade befinden, sondern einfach neugierig bleiben, achtsam, wachsam und einfach Lust auf das Leben haben.
Sehr schön gesagt, ja. Lebensfreude ist, das ist ja, oh, jetzt machen wir den Kreis sogar zu, klasse. Ich habe ja am Anfang was gesagt vom Thema, was bedeutet Erfolg, ja. Ich habe da gerade heute Mittag nochmal gegoogelt und da kommst du direkt auf, ja, beruflich erfolgreich, irgendwie Karriere und das ist, in unserer Kultur ist dieses Thema Erfolg so belegt mit diesem monetären Erfolg und irgendwo Karriere und da wirtschaftliches Wachstum und solche Dinge. Aber wirklich, wenn ich doch meine Meinung, wenn ich doch am Ende meines Lebens die Rechnung präsentiert bekomme, dann möchte ich doch am allermeisten Lebensfreude gehabt haben. Dann möchte ich doch sagen können, ja, ich war hier und ich fand es toll. Ja, da ist doch, am Endeffekt ist es egal, wie viel Geld auf der Bank liegt oder wie viele Autos da in der Garage stehen. Wenn mir so ein Sportwagen Lebensfreude bereitet, super, dann kaufe ich mir den vielleicht auch. Aber meiner Meinung nach kommt dieser monetäre Erfolg daraus, dass man das tut, was man liebt.
Oh, das
und nicht umgekehrt.
Ja? Absolut. Das hast du schön gesagt. Ich hatte nämlich gerade vor ein paar Wochen auch mit einer Freundin diese Diskussion. Na, sie hat so ein negatives Mindset eben, was Erfolg angeht. Ja. Ne, sie sagt dann eben auch, Erfolg immer wird nur von viel Geld gesprochen. Wir müssen ranklotzen, wir müssen arbeiten. Und ich sage, naja, wie definierst du denn Erfolg? Für mich bedeutet Erfolg, jeden Abend glücklich ins Bett zu gehen und zu sagen, hey, ich habe heute echt einen coolen Tag gehabt und habe wieder lernen dürfen und Wachstum erlebt. Das ist für mich mein größter Erfolg. Also für mich ist das mein größter Erfolg, meine Wahrheit. Und alles andere baut sich dann drumherum.
Ja. Ja, das ist ja die Frage an dem Punkt, die ich dann gerne immer stelle, ist, was machst du denn dann mit dem vielen Geld, wenn du das mal hast? Ja, noch mehr Geld oder keine Ahnung, ja, noch mehr Arbeit. Wo ist, ja, warum? Das ist dann das. Aber das ist auch, ich glaube, wenn man dann so einem Menschen eine Frage stellt, der wird dann nicht offen darauf reagieren, weil er vielleicht sogar erkennt, dass du da einen Nerv getroffen hast. Der wird bei seiner Meinung bleiben.
Ja, wahrscheinlich. Ja.
Deswegen, also das ist halt was, was ich sage, das finde ich irgendwo schade, dass man da wirklich relativ wenig tun kann, weil ich habe da viele Türen eingerannt und habe keine Reaktion bekommen, wo ich die Menschen darauf angesprochen habe, wo ich es schon gesehen habe, wo ich gesagt, Junge, du steuerst in die falsche Richtung, tu bitte was. Nö, ich, bei mir ist alles klar. Ich weiß es, ich sehe es, ich habe es schon hinter mir. Nö. Ja, und du kannst nur so weit gehen zu sagen, okay, wenn du es selbst erkannt hast, dann bin ich da, aber vorher kann ich leider nichts tun.
Absolut. Hast du schön gesagt. Ganz am Ende.
Aber trotzdem werde ich nicht ruhen und die Nachricht verbreiten, dass vielleicht doch der ein oder andere mal vorher noch draufkommt und was tut.
Vielleicht ist das so, ja. So ein schöner Podcast. Ich danke dir so sehr für diesen schönen Input, den du uns hier gegeben hast. Und ganz am Ende von meinem Podcast stelle ich immer die Frage, welche Botschaft möchtest du den Menschen mit in die Welt geben? Also mit auf den Weg geben? Welche Botschaft?
Oh, jetzt habe ich viel Verantwortung wieder. Ich glaube, es läuft auf zwei Zitate raus. Das eine ist tatsächlich von Dirk Reuter. Ob ich den jetzt mag oder nicht, ist egal. Der hat mal beim Live-Auftritt gesagt, er sieht die Menschen immer und wenn er den zusieht, ist er der Meinung, sie machen gerade die Generalprobe fürs Leben und sind der Meinung, dass nach dem Tod irgendwie erst der Auftritt kommt. Ja, also warum gehen wir nicht aufs Ganze? Warum gehen wir nicht alles? Weil danach ist es vorbei. Ja? Und da aus der Gewohnheit rauszukommen, aus dieser Lethargie auszubrechen, das ist es wirklich wert. Und jetzt kommt noch so ein salopper Spruch, aber der hat sehr viel, da kommt wieder der chronische Optimist raus, das ist das Ende meiner Podcast-Folge. Da sage ich immer, wenn dir die Scheiße bis zum Hals steht, darfst du nie den Kopf hängen lassen.
Oh, das ist schön. Den finde ich auch gut. Das ist wirklich ein ganz tolles Schlusswort. Lieber Paul, ich danke dir so sehr, dass du heute mein Interviewgast warst. Das war so inspirierend, so schön. Und
ich genauso zurückgeben. Vielen Dank.
Ich danke dir so sehr und ich hoffe noch, dass wir ganz viel Austausch haben werden, dass wir uns noch ganz oft zusammentreffen werden hier in
Zoom oder
wo auch sehr immer.
Gerne. Wenn ich kurz deine Audience jetzt nutzen darf, wenn du jetzt möchtest, das Destiny-Projekt ist geöffnet. Mein Instagram-Account heißt ja auch so, also Destiny-Projekt, Facebook auch. Und die liebe Martina wird auch, glaube ich, noch mal was dazu berichten in naher Zukunft.
Ganz genau.
Also wenn da Interesse besteht, einfach bei ihr oder bei mir melden.
Ja, und, sehr, sehr gerne. Ja. Und ich lasse auch alle deine Daten noch mal hier unter dem Video, werde ich die noch mal auflisten, sodass alle auch hier mit dir in Kontakt treten können. Und so schön.
Vor allem die Herren, ich kann es nicht oft genug sagen, auch lasst euch helfen. Es muss ja keiner wissen. Ja, aber Hilfe anzunehmen ist kein Zeichen von Schwäche. Das sage ich sogar mit dem, das ist übrigens auch mein letzter Tipp. Also wenn man mal in die eigene Stärke kommen will, ruhig mal so einen Boxsack verprügeln, dass man mal merkt, dass man auch physisch in der Lage ist, was zu tun.
Schön. Lieber Paul, ich danke dir so sehr. Und an alle Zuhörer hier, vielen Dank, dass ihr dabei wart hier in dieser Podcast-Folge. Und ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag oder eine wunderschöne Nacht, je nachdem, wann ihr diesen Podcast hört. Und ich wünsche euch alles, alles Liebe. Und ich freue mich hier, euch bald alle wieder begrüßen zu dürfen. Lasst es euch gut gehen. Alles Liebe, eure Martina.